Zwei Erlebnisse, an die habe ich mich erinnert, als ich an dem heutigen Text gearbeitet habe. Das eine, vor einigen Jahren habe ich einen Arzt kennengelernt und wir haben eben auch, es war auch in der Weihnachtszeit, und er sagt, ja, ich bin während der Flucht in einer Lehmhütte geboren. Er war Afrikaner oder ist Afrikaner von der Herkunft her. Es stammte aus irgendeiner Stadt, fragt mich nicht mehr nach Land. Jedenfalls war in seinem Land Bürgerkrieg und seine Eltern mussten fliehen. Und mitten auf der Flucht irgendwo in einem Dorf, mitten in der Pampa, ja, der Pampa ist wieder woanders, in Südamerika, aber jedenfalls irgendwo da zwischen zwei, haben sie in einer Lehmhütte Rast gemacht und da ist er zur Welt gekommen. Arme Geburten oder Geburten unter ärmlichen Verhältnissen gibt es immer wieder. Das ist eigentlich nichts Besonderes, sondern das ist etwas, was es wahrscheinlich heute, während wir hier zusammensitzen, Hunderte gibt. Ich weiß nicht genau, wie viel. Das war das eine Erlebnis. Das andere, ich habe in Zeitz eigentlich eine ganze Zeit regelmäßig in zwei Kirchengemeinden Heiligabend-Gottesdienste gehalten. Und da waren jedes Mal etwa 10-mal mehr Leute als durchschnittlich im Gottesdienst da waren. Das wäre bei uns hier eine Katastrophe. 10-mal mehr als sonst. Wo sollten wir die unterbringen? Aber in dem einen Ort kamen sonst 3, das war eine Familie. Und Heiligabend waren es 30. Und in dem anderen Ort kamen normalerweise 30 und an Heiligabend konnte man nicht mehr zählen. Also die Kirche unten komplett voll, 2 Emporen voll, dass man schon Angst hatte. Irgendwann kippt einer vorne runter. Und gerade in dem zweiten, da wurde immer dieses traditionelle Krippenspiel, also wo man die Geschichte spielt, wie sie in der Bibel steht, ohne Deutungen oder irgendwas. Und da ist mir gerade das so wichtig geworden, was ich mit dem Afrikaner erlebt habe. Was macht eigentlich diese Geburt unter ärmlichsten Verhältnissen so besonders? Wenn wir mal nur die Geschichte nehmen, die sagt eigentlich nichts aus. Ja, also, da, wie gesagt, da kann man sagen, das gibt es zu Tausenden jeden Tag. Ähnliche Geschichten. Was hebt eigentlich diese eine ärmliche Geburt so hervor? Die Antwort könnte man natürlich jetzt ganz einfach sagen, naja, das, was aus diesem Kind geworden ist. Natürlich, ja, das wäre eine denkbare Antwort. Aber ich glaube, wir haben ja einen Deutungsrahmen für diese Geschichte. Das fängt an mit der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Also ich meine, es fängt eigentlich schon längst im Alten Testament an, aber jetzt mal der engere Deutungsrahmen, der fängt an mit der Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. Er wird dem vorausgehen, der da kommen soll. Dann die Ankündigung der Geburt Jesu gegenüber Maria. Dann kriegt der Josef das nochmal verklickert, damit der nicht abhaut. Dann kriegen es unterschiedliche Leute werden. Die Weisen müssen ja auch schon lange vor der Geburt sich auf die Reise gemacht haben. Ja, also wenn man zu Fuß von irgendwo Babylon, irgendwo heute im Irak, nach Israel marschiert, da ist man eine Weile unterwegs. Das hat man nicht in 1-2 Tagen geschafft. Selbst wenn man Kamele hat, geht das nicht so ganz schnell. Aber für mich die kompakteste, die dichteste Deutung ist das, was die Engel den Hirten sagen. Und das möchte ich uns lesen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also zunächst mal das Setting, die Situation, die Umstände. Hirten sind mit ihren Herden auf dem Feld. Das spricht übrigens schon dagegen, dass es Winter war. Denn auch in Bethlehem kann man durchaus Temperaturen haben, wie wir sie jetzt haben im Winter. Israel hat ja auf ganz kleinem Raum die unterschiedlichsten Klimazonen. Ja, ob man jetzt unten am Toten Meer ist oder oben in Jerusalem. Also wir waren im Hochsommer da und sind von der Wüste unten nach Jerusalem rauf. Und ihr glaubt es nicht, wir haben uns warme Hosen und Pullis rausgeholt. Nicht, weil es in Jerusalem kalt gewesen wäre, sondern weil es so viel kälter war als unten in der Wüste, haben wir auf einmal angefangen zu frieren in Jerusalem oben. Wahrscheinlich waren es da immer noch 20 bis 25 Grad, aber weil wir vorher in der Gegend waren, wo es 40 Grad hatte, haben wir dann bei den 20 Grad gefroren und haben uns die warmen Sachen aus dem Rucksack geholt. Und das war Hochsommer. Im Winter kann es da oben in den judäischen Bergen empfindlich kalt werden. Und deswegen sind dann die Herden in der Regel nicht über Nacht auf dem Feld. Tagsüber schon, da gehen die raus, aber nachts sind die im Stall. Eins der Argumente, die dafür sprechen, dass Jesus eher nicht im Winter geboren ist, auch abgesehen davon, dass auch die Leute alle auf die Straße zu schicken im Winter sicher nicht das Geschickteste gewesen wäre. Aber für mich ist der genaue Termin nicht entscheidend. Für mich ist entscheidend, Jesus ist geboren. Und er ist für uns gekommen, ob das jetzt im Sommer oder im Winter war. Ich feiere das jetzt und ich freue mich, dass es überhaupt passiert ist. Und ich glaube, das hat ja noch eine doppelte Bedeutung. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist, also selbst wenn es nicht, auch die Tag- und Nachttemperaturunterschiede sind ja erheblich in diesen Gegenden. Also selbst wenn es im Sommer ist, wo man also über 30 Grad dann hat, nachts kann es trotzdem vergleichsweise kühl werden. Und in diese Situation herein tritt ein Engel. Die Klarheit des Herrn leuchtet um sie. Ich meine, die Zeit damals war politisch ja genauso unsicher oder noch unsicherer als unsere Zeit heute. Die Römer beherrschten das Land, Israel war unter Fremdherrschaft. Und es gab die einen, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Es gibt ja später in der Apostelgeschichte diesen Streit zwischen den hebräischen Juden und den griechischen. Das waren natürlich keine Griechen in dem Sinne, es waren alles Juden, sondern es waren die, die gar kein Hebräisch mehr konnten, die gar kein Aramäisch mehr, die also nur Griechisch gesprochen haben. Die hatten sich angepasst, die hatten sich assimiliert an die griechische Kultur. Ja, also man sagt ja, die Römer haben militärisch die Griechen besiegt, aber kulturell haben die Griechen die Römer besiegt. Denn nicht Latein war Weltsprache, sondern Griechisch. Und da gab es also diese Juden, die haben sich assimiliert. Dann gab es die Terroristen, würden wir heute sagen, oder Freiheitskämpfer würden die Juden sagen. Die Sikarier, die also mit Dolchen als Argument in politischen Streitigkeiten gearbeitet haben. Eine Überlegung ist, ob Judas Ischariot einer von ihnen war, Judas der Sikarier, der Dolchmann. Aber das werden wir wohl erst im Himmel wirklich erfahren, ob dem so ist. Es war politisch unsicher, es war dunkel, es war unklar. 400 Jahre hatte kein Prophet mehr im Namen Gottes geredet. Und jetzt ist plötzlich die Klarheit des Herrn um diese Hirten. Das könnte man ja denken, die müssen gejubelt haben. Aber wie fängt der nächste Satz an? Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. An der Stelle muss ich einfach immer schmunzeln, weil ich mir so oft gewünscht habe, dass Gott mal so klar zu mir redet, wie das hier durch die Engel passiert ist. Es gibt ja viele Berichte in der Bibel davon. Von Abraham oder eigentlich schon Noah, Adam sowieso, ja, der mit Gott im Paradies ein- und ausgeht. Und dann durch die ganze Bibel durch bis Johannes am Ende in der Offenbarung. Ich habe manchmal gedacht, wenn Gott doch mal so klar mit mir reden würde. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, wie haben die alle durch die Bank reagiert? Mit Panik, Angst. Fast immer war der erste Satz, der Boden Gottes fürchte dich nicht. Weil wir normalerweise, wenn diese Klarheit, diese Herrlichkeit uns plötzlich umgibt, da kriegt man erstmal Angst. Denn wenn die Klarheit Gottes mich umgibt, dann entdeckt man plötzlich Dinge. Ja, also so ein Fenster jetzt bei diesem Licht sieht vielleicht ganz sauber aus. Wenn dann aber plötzlich mal die Sonne durchscheint, dann stellt man fest, also alle Männer, die schon mal Fenster geputzt haben, kennen das. Man hat gedacht, man hat es richtig gut hingekriegt. Oder? Und dann scheint die Sonne da durch und plötzlich sieht man die Streifen. Und so ist das ja mit unserem Leben auch. Wir denken vielleicht, naja, so einigermaßen haben wir es doch auf die Reihe gekriegt. Wir sind keine ganz Schlimmen. Es gibt viel Schlimmere als uns. Oder? Und dann kommt das Licht Gottes da rein und plötzlich sieht man so die ganzen Streifen und Macken und dunklen Flecke und man denkt, oh, kann man einer das Licht ausmachen? Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum man tatsächlich Angst kriegt, wenn plötzlich diese Klarheit da ist. Und doch ist es wichtig, dass diese Klarheit in unser Leben kommt, dass diese Klarheit in diese Welt kommt. Ja, das ist dann die Botschaft. Erstmal fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Nur, dass alles Volk eigentlich nur wenig davon mitbekommt. Wenn wir dann mal die Evangelien weiterlesen, so das ganze Leben Jesu, selbst die 5000 bei den Speisungen, das war ja so der Höhepunkt, da waren die meisten Leute mit Jesus unterwegs. Später wurde es ja dann schon wieder weniger. Aber im Vergleich zu dem ganzen Volk waren es immer noch wenige. Ich weiß nicht, wie viele Menschen damals in Israel gelebt haben, aber ich denke mal, es waren ein paar mehr. Aber es ist eine Freude für das ganze Volk, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Ja, der Name Jesus oder das griechische Wort, das hier steht, es bedeutet Retter, Helfer, auch der Heiler, der heilt, der gesund macht, der das wieder ganz macht, was kaputt ist, der ist in diese Welt gekommen. Israel war damals ein zerrissenes Land, geistlich zerrissen, politisch zerrissen. Und im Grunde ahnen wir ja sowas, wir erleben das ja auch. Ja, also wie war das, als dann maßgebliche Kräfte einen Tag vor Heiligabend massiv dazu aufgefordert haben, die Gottesdienste zu verbieten an Weihnachten? Ich denke, da ist ein bisschen von dieser Zerrissenheit deutlich geworden. Ja, also die einen, die... Ich meine, es gibt einfach viele Menschen, für die ist das Christentum halt unser Hobby. Ja, die einen züchten Bienen, die anderen sind halt fromm. Ja, und der Dritte spielt Fußball. Und es ist irgendwie alles so eine Kategorie. Dass für uns unser Glaube die Lebensgrundlage ist, ja, die absolute Basis für unser Leben, das kann jemand, der nicht glaubt, auch kaum nachvollziehen. Das kann man denen auch nicht erklären. Oder habt ihr das mal versucht, jemandem zu erklären, was das für uns heißt? Dass das eben nicht ein Hobby ist. Naja, die einen gehen eben dahin und wir laufen halt in die Kirche. Ja, also das sind ja dann so diese Sätze, diese Sprüche, die dann auch kommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Auch unser Land ist an der Stelle zerrissen. Ja, also... Das ist einfach nicht mehr, wenn ich sage, die Bibel ist eine Grundlage für mein Leben, dann ist das für Menschen, die das nicht kennen, nur ganz schwer nachzuvollziehen. Das sind so Aspekte unseres Glaubenslebens, die können wir kaum transportieren. Und die Frage ist, was bedeutet dieser Retter für uns? Nach Rettern suchen wir ja. Also jemand, der uns vom Klimawandel rettet. Oder irgendeine Lösung, am besten eine, die uns keinen Komfort kostet. Eine Rettung jetzt vor Corona, ob das jetzt Impfstoff ist oder ein Medikament, mit dem man die Krankheit behandeln kann. Wir suchen ja nach Rettern und nach Rettung. Aber das ist ja alles eine Rettung auf Zeit. Ja, wenn ich jetzt schwer krank werde und es findet sich ein Medikament, eine Therapie, die mich wieder heilt, dann habe ich vielleicht noch 30 Jahre mehr, vielleicht 40 Jahre, wenn ich ganz alt werde. Aber es geht hier um eine Rettung, die für die Ewigkeit ist, die tatsächlich den Tod aufhebt. Ja, in Leofels haben sie im Büchertisch, ich weiß nicht, ob es hier auch steht, dieses Buch, Den Himmel gibt's echt. Das haben wir vor Jahren auch mal gelesen, wo ein Junge, der tot ist, medizinisch gesehen, und der zum einen sieht, wie es seinen Eltern geht in dieser Zeit und zum anderen dann auch seinem toten Onkel begegnet und so weiter, also ganz verschiedenen Menschen, die er gar nicht gekannt hat zum Teil, ja, die er nur von Bildern kannte und der dann auch Jesus selber begegnet und der davon erzählt. Also der Junge ist so 3, 4 und er erzählt das seinen Eltern und der Vater hat es dann aufgeschrieben. Daraus ist dieses Buch entstanden. Jesus ist ein Retter, der uns rettet über dieses Leben hinaus. Unser Leben hier hat irgendwann ein Ende. Das ist völlig klar. Ja, egal wie lange das noch sein wird, vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte, aber irgendwann geht dieses Leben zu Ende, für jeden persönlich und dann ja auch für die ganze Menschheit. Irgendwann kommt Jesus wieder und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Zeit hier ist begrenzt. Und Jesus ist derjenige, der uns die Chance gibt, über dieses Leben hinaus, über diese Welt hinaus zu leben und dabei zu sein. Und dieser Retter ist an Weihnachten in die Welt gekommen. Und das ist diese zentrale Deutung, denn ohne diesen Deutungsrahmen wüssten wir das nicht mal. Dieses Kind in der Krippe, das hat genauso ausgesehen. Ich weiß nicht, wer Heiligabend da war, da hatte Martina ja diese Geschichte von den zwei Mäusen, die den König suchen und dann am Ende das Kind in der Krippe finden. Und wenn da nicht andere gewesen wären, die ihnen sagen, was dieses Kind in der Krippe ist, dann hätten die es nicht gemerkt. Ja, auch die Hirten, wenn die zufällig in diesen Stall gestolpert wären und es hätte ihnen keiner gesagt, wer oder was dieses Kind ist, sie hätten es nicht kapiert. Sie hätten es nicht mitbekommen. Sie hätten es nicht wissen können. Wir brauchen diese Deutung. Und das Zeichen, das sie dann bekommen, ist ja regelrecht paradox. Normalerweise würde man doch denken, Gott wird Mensch, dann muss das Zeichen sein, das strahlende Licht, das die auf dem Feld gesehen haben. Aber das war nicht im Stall, sondern das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ihr werdet dieses arme Kind vorfinden. Ich meine, man muss es schon sehen, natürlich im Spiegel dessen, was wir vom Alten Testament her wissen. Bethlehem war vielleicht keine Weltstadt, aber ich glaube, jedem frommen Juden war klar, der Messias kommt aus Bethlehem. Denn der Messias kommt aus dem Haus Davids und das Haus Davids stammt aus Bethlehem. Sogar Herodes lässt ja danach forschen und die finden raus, ja, Bethlehem muss es sein und schicken die Weisen ja dann dahin. Also das wird immer so überraschend. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das war für die Leute überraschend. Bethlehem als Herkunft des Messias war eigentlich logisch. Ja, das war klar. Und jetzt Bethlehem, ein Kind aus dem Hause Davids, aber trotzdem so unscheinbar, dass man es zunächst mal nicht erkennen würde. Nur die, denen Gott die Augen geöffnet hat, haben es erkannt. Hier die Hirten, die Weisen mit ihrem Stern, Simeon und Hanna, Menschen, die einfach ganz, ganz intensiv im Gebet gelebt haben, ihr Leben, die haben es erkannt. Und selbst später, es war immer eine Minderheit. Und so ist es ja im Grunde bis heute. Wer erkennt denn? Also ich meine, es gibt, für die einen ist Jesus ein Revolutionär, für die anderen ist Jesus ein Sozialreformer, für die anderen ist Jesus ein politischer Revoluzer. Aber nur wem Gott die Augen öffnet, der kann erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für unsere Schuld gestorben ist, der uns den Zugang zum Himmel öffnet. der Retter, der uns rettet über dieses Leben hinaus. Und deswegen ist das ja so eine schwierige Aufgabe, davon zu reden. Denn ich rede, ich sage das weiter, aber dass der andere das kapiert, das muss der Heilige Geist machen. Werder Iselmann hat das immer gesagt, wir müssen zeugen, der Heilige Geist muss überzeugen. Ja, also wir sind diejenigen, die einfach sagen, was sie mit diesem Gott erlebt haben, was sie von ihm gehört haben, was sie mit ihm erlebt haben. Dass Menschen dadurch zum Glauben kommen, das muss der Heilige Geist machen. Das kann ich nicht. Und das ist für mich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, es hängt nicht von mir ab. Ja, also ich muss nicht jetzt, ich darf einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, von Jesus reden. Was draus wird, ist Gottes Sache. Aber es ist natürlich, ich gehöre ja zu den Menschen, die gerne die Dinge in der Hand haben. Ja, die es gerne im Griff haben, selber. Ja, kennt ihr das, so ein kleines Kind, selber. Selber den Saft trinken, ja. Selber das am besten noch eingießen, ja. Aber bei dem kleinen Kind ist das sogar eine Notwendigkeit. Es muss anfangen selber, sonst lernt es nie. Aber wenn wir Erwachsenen immer noch so drauf sind, will ich selber. Ich will selber alles unter Kontrolle haben. Ich will selber alles im Griff haben. Ja, funktioniert nicht. Ich kann es nicht im Griff haben. Schon gar nicht, ob Menschen gerettet werden, ob Menschen zum Glauben kommen. Das hat nur Gott im Griff. Und dann kommt dieser Lobpreis und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das nenne ich mal einen Lobpreis. Die Menge der himmlischen Heerscharen. Und da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Und noch toller finde ich, irgendwann dürfen wir mitmachen. Ja, wenn am Ende der Zeiten, wenn wir bei Jesus sind, wenn Himmel und Erde vergangen sind, ein neuer Himmel, eine neue Erde da sind, dann singen wir in diesem Chor mit. Ich weiß, es gibt Leute, die singen nicht gerne. Ein Freund, Christ, ja, aber der sagt, also wenn im Himmel nur gesungen wird, dann weiß ich nicht, ob ich dahin will. Ich glaube, Gott wird auch für ihn eine Ecke finden, wo es ihm gefällt. Da darf er dann Holz hacken oder was auch immer er gerne macht. Ja, aber für mich ist das natürlich eine großartige Vorstellung, der ich gerne singe und dass ich in diesem Chor mitsingen darf. Übrigens, habt ihr mal überlegt, wie viele Musikstile würden wir unter uns hier finden, die wir gerne hören? Wäre spannend, wenn jeder jetzt mal so ein bisschen erzählt, was er gerne hört. Ich glaube, da hätten wir schon ein ganz schönes Spektrum. Wenn wir jetzt die Stadt mit dazu nehmen, würde das Spektrum noch größer. Wenn wir die Welt dazu nehmen, noch größer. Und im Himmel wird es so sein, dass jeder begeistert mitmacht. Was wird das wohl für ein Musikstil sein? Vermutlich Klassik, nehme ich mal an, will aber. Ehrlich, das ist für mich also ein Ding, das ist eins der größten Wunder, auf die ich mich freue, wie Gott es hinkriegt, dass wir alle, dass es uns allen gefallen wird, auch die Schönheitsideale. Also das habe ich bestimmt hier auch schon oft gesagt, wie das neue Jerusalem in der Offenbarung beschrieben wird, ist für mich kein Schönheitsideal. Goldene Straßen, ganze Stadttore aus Perlen. Also ehrlich, wenn ich so architektonisch aktiv werden sollte, würde es anders aussehen. Ich habe jetzt keine große Ahnung, aber sondern das ist einfach das Schönheitsideal der Epoche und der Region, in der Johannes gelebt hat. Wenn wir das sehen, ach so hat er das gemeint. Ja, es wird ganz anders sein, als wir uns das vorstellen und Gott wird es hinkriegen, dass es für uns alle wunderbar wird. Und dass wir dahin den Zugang haben, dass wir da mitmachen dürfen, dazu ist Jesus in diese Welt gekommen. Das ist der Grund. Und das macht diese eine Geburt so besonders. Das ist der Kern der Botschaft. Ja, natürlich ist es wunderbar, wenn wir auf Weihnachtsmärkten, freue ich mich immer, wenn überhaupt da noch biblische Botschaft vorkommt, ja, wenn die Situation dann da so dargestellt ist, vielleicht noch mit dem Text aus Lukas 2 von der Geburt Jesu, Besonders im Osten habe ich mich da riesig gefreut, weil da wussten ja viele überhaupt nicht mehr, warum wir überhaupt noch Weihnachten feiern. Und dann habe ich da auch einen Schnitzer, der hatte also sehr schön die Szene geschnitzt und hatte dann so ein Buch oder wie so eine Schriftrolle geschnitzt. Und da war der Text von Lukas 2, was wir da eigentlich feiern. Aber natürlich nicht dieser Teil, sondern der Teil, der wirklich die Geburt schildert. Und das müssen wir aber dann in diesen Rahmen stellen. Und deswegen lasst uns davon reden, wenn die Rede davon ist, warum den Christen Weihnachten so wichtig ist, warum wir Christen an Weihnachten unbedingt unsere Gottesdienste feiern wollten. Und lasst uns das weitersagen, lasst uns davon reden und in dem Sinne Zeugen sein. Amen.